Heute bei Apropos: Ein Aufstand für den Frieden.
Es geht um viel. Es geht um viel. Es geht zum einen darum, das furchtbare Leid und das Sterben in der Ukraine zu beenden.
Sarah Wagenknecht und Ali Schwarzer stehen an der Spitze von einer neuen Bewegung in Deutschland, die sich für den Frieden in der Ukraine einsetzt.
Ja, genau, nicht nur heute. Das ist doch ganz klar der Anfang einer Bürgerbewegung. Und da kann man nur hoffen, da kann man nur hoffen, dass die Medien und die Politiker da und die Politikerinnen auch bitte, ja, das begreifen.
Allerdings ist die Grenze zu Russland und Putin-Freundlichkeit bei dieser Bewegung ziemlich dünn. Was unterscheidet diese Friedensbewegung von denen, die es früher in Deutschland gegeben hat? Und wie sieht es in der Schweiz aus, wo sich ehemalige Corona-Massnahmen-Kritiker plötzlich auch für den Frieden in der Ukraine einsetzen? Über das reden wir heute in einer neuen Folge von «Apropos» im Tagler-Podcast vom «Tagesanzeiger». Uns zugeschaltet ist Dominik Eigenmann, der Deutschland-Korrespondent vom «Tagesanzeiger» aus Berlin. Mein Name ist Philipp Loser. Hallo Dominik.
Salut Philipp.
Ich führe alle kurz ein. Wer Sarah Wagenknecht ist, muss ich euch ja nicht sagen.
Ich würde gerne mit dem Aufruf für den Frieden anfangen, wo Sarah Wagenknecht, die prominenteste Politikerin der Linkspartei, und Ali Schwarzer, Gründerin von der feministischen Zeitschrift Emma, zusammen verfasst haben.
Das ist ja ganz neu und für die meisten sehr überraschend. Und wir haben uns tatsächlich erst einen Tag vor Veröffentlichung des Manifestes zum ersten Mal persönlich getroffen.
Was steht in diesem Aufruf?
In dem Aufruf steht, dass in der Ukraine möglichst schnell soll Frieden einziehen soll. Also die Waffen sollen schweigen auf beiden Seiten, es soll Verhandlungen geben, um einen Frieden in der Ukraine wiederherzustellen. Wie das genau soll passieren, darüber schweigt sich das Papier vollkommen aus. Was aber wichtig ist, ist, dass das Anliegen das ist, dass es aus der Sicht von Ali Schwarzer und von Sarah Wagenknecht nicht mehr zu rechtfertigen ist, dass die Ukraine den Krieg weiterführt, wenn er nur zu einer weiteren Schlacht führt auf beiden Seiten. Und so schreiben beide, es ausgeschlossen ist, dass die Ukraine gegen die Atommacht Russland einen Krieg gewinnen kann. Und aus dieser Sicht argumentieren Sarah Wagenknecht und Ali Schwarzer, sagen sie, jeden Tag, wo der Krieg weiter dauert, führt uns auch näher an einen dritten Weltkrieg. Also es ist ganz klar, sie sind der Meinung, dass die Gefahr sehr gross ist, dass Russland, so sollte der Krieg weiter andauern, irgendwann sich die Nerven verliert oder sich so demütigend fühlt, dass man die Ukraine oder vielleicht sogar auch den Westen mit Atomwaffen angreift. Mhm. Und sie sind beide der Meinung, dass der Westen auf keinen Fall riskieren darf und deswegen soll auf sofortige Friedensverhandlungen drängen.
Warum haben sich ausgerechnet die beiden Frauen gefunden?
Das ist eine gute Frage und ehrlich gesagt, man weiss nicht so richtig, warum. Es ist, glaube ich, ein bisschen zufällig.
Vielleicht sagen wir beide euch ein paar Worte darum, warum wir hier Schulter an Schulter stehen, das ist ja ganz neu und für die meisten sehr überraschend.
Sarah Wagenknecht hat an dieser Rede, an dieser grossen Demonstration vor 10 Tagen in Berlin, hat sie gesagt, sie hätte sich erst vor kurzer Zeit das erste Mal überhaupt als Frau getroffen.
Es war im Januar, als die ganze Debatte über die Panzer hochkochte. Erinnert euch,
wo man in Deutschland tagtäglich gestritten hat, darum, ob jetzt Leopard-Kampfpanzer sollten in die Ukraine geliefert werden, dass dort irgendwann Alice Schwarzer offenbar Sarah Wagenknecht ein Mail geschickt hat, wo man hat können abgesehen, dass die Panzer geliefert werden und gefunden hat, Sarah, jetzt müssen wir etwas machen.
Und da muss ich sagen, war ich begeistert. Und ich habe ihr dann sofort zurückgeschrieben, ja, natürlich, wir machen jetzt was. Und so kam die Idee, ein Manifest für Frieden zu schreiben, was wir dann auch zusammen getan haben.
Und dann haben sie zusammen das Manifest geschrieben oder den Aufstand für Frieden gegründet.
Ja, genau, nicht nur heute. Das ist doch ganz klar der Anfang einer Bürgerbewegung. Und da kann man nur hoffen, da kann man nur hoffen, dass die Medien und die Politiker da und die Politikerinnen auch bitte, ja, das begreifen. Also Sarah hat gerade gesagt, das Manifest haben wir ja zusammen
aber gesprochen. Es ist klar, die beiden Frauen kommen aus sehr unterschiedlichen Sphären im Grunde genommen. Also natürlich sind sie beide Linke, aber Sarah Wagenknecht ist eine Marxistin, immer gewesen, immer geblieben, wohingegen Ali Schwarzer eigentlich sozialisiert worden ist als Feministin in der 68er-Bewegung. Das heisst, sie war in der 68er-Bewegung in einem gewissen Sinne auch eine Aussenseiterin gewesen, wie Sarah Wagenknecht natürlich nach der Wiedervereinigung von Deutschland als Marxistin. Ali Schwarzer ist 80-jährig jetzt, Sarah Wagenknecht ist 53. Also die sprechen auch wirklich sehr andere Milieus an. Und man muss auch noch sagen vielleicht dazu, dass der Pazifismus von der Alice Schwarzer erwiesen ist, weil sie natürlich Teil war von der Friedensbewegung in den 1980er-Jahren. Wohingegen Sarah Wagenknecht dort mal eine Studentin war und sich für den Sozialismus interessiert hat und wo zwar gesagt hat, ich habe da jeden Tag Angst gehabt, dass irgendwann mal ein Atombild über Berlin steht. Berlin dort mal eine geteilte Stadt, Frontstadt im Kalten Krieg. Das heisst, die beiden Frauen sind auch in den 80er-Jahren, wo die Friedensbewegung in Deutschland so stark geworden ist, wirklich an einem anderen Punkt gewesen.
Hm. Der Aufruf hat ziemlich grosse Unterstützung gefunden, oder?
Ja, also ich habe vorhin nochmal auf die Homepage geschaut. Bis jetzt haben 750'000 Leute unterschrieben. Das ist doch ziemlich viel. Also wenn man das auf die Schweiz umleitet, wären es 75'000 Leute in 3,5 Wochen. Das ist viel, wenn man daran denkt, wie lange man oft braucht, um irgendeine Initiative oder ein Referendum zu unterschreiben. Und wenn man die Unterstützung anschaut und wenn man würde anfangen zu fragen, wer sind denn die Leute, die das unterschrieben haben, dann würde man schnell herausfinden, dass da verschiedene Milieus zusammenfinden. Also an der Demo vor 10 Tagen hat man gesehen, dass die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer von dieser Demo sehr alt sind. Also es sind alte Menschen, und zwar etwa gleich viele Frauen wie Männer. Wohingegen die unterschreiben, da hat es sicher auch sehr viele Junge dabei. Und sicher ist, dass zwei politische Milieus zusammengefunden haben, nämlich die relativ weit links rausstehen und die relativ weit rechts rausstehen. Es ist bekannt, dass zum Beispiel der Chef von der AfD, also von der Alternative für Deutschland, wo eine rechtsradikale Partei ist heute, dass der den Aufruf unterschrieben hat, dass viele andere aus der rechten Szene den Aufruf unterschrieben haben. Dass einer wie der Jürgen Elsässer, ein rechtsextremer Verleger, gefunden hat, Sarah Wagenknecht wäre die beste Kanzlerin für Deutschland. Also es gibt da eine gewisse Querfront. Auch der Björn Höcke zum Beispiel ist von vielem, was Sarah Wagenknecht sagt, begeistert. Es gibt da eine gewisse Querfront zwischen ganz links und ganz rechts. Und wenn man das sieht und wenn man das noch verbindet mit der historischen Friedensbewegung aus Deutschland, sind dann 750'000 Menschen, also ein Hundertstel von Deutschland, dann doch nicht so wahnsinnig viel. Und vielleicht noch zu der Demo. Auch wenn man jetzt immer sagt, da ist eine neue, also das haben auch Sarah Wagenknecht und Alice Schwarz auf der Demo selber behauptet, da ist jetzt eine neue Friedensbewegung am Entstehen. Das ist sozusagen der Gründungsakt von einer neuen Volksbewegung. Und da muss man doch sagen, dann war es eigentlich ziemlich enttäuschend gewesen, wie wenig Leute gekommen sind. Weil es sind nach Angaben von der Polizei etwa 13'000 waren, nach Angaben von der Organisatoren etwa 50'000. Wenn man sich überlegt, dass 750'000 unterschrieben haben, ist das nicht so wahnsinnig viel. Ich habe mir im Vorfeld gedacht, wenn das Wetter nicht allzu garstig ist, dann kommen vielleicht 250'000 Leute. Hm. Und das wäre dann natürlich ein Signal und ein Manifest gewesen, auch auf der Strasse, weil solche Demos hat es eigentlich zuletzt gegen den Irakkrieg 2003 und noch vorher eben in der Friedensbewegung von den 1980er-Jahren.
Wo treffen sich denn die Leute von ganz rechts und ganz links?
Also, sie treffen sich politisch gesehen vor allem im Anti-Amerikanismus, Antikapitalismus und auf der rechten Seite stärker als auf der linken, aber auch bei den Altlinken und vor allem im Osten gibt es dort Berührungspunkte, gibt es eine gewisse Russlandfreundlichkeit. Anti-Amerikanismus und Russlandfreundlichkeit gehen nicht immer zusammen, aber sind doch oft komplementär. Und das ist sicher der wichtigste Berührungspunkt politischer Art. Dann gibt es einen kulturellen Berührungspunkt. Das ist nämlich der, dass die Kreise, die hier zusammenfinden, beide eigentlich finden, dass das jetzige politische System in Deutschland sie nicht wirklich repräsentiert. Also ich würde nicht sagen, dass alle die Leute, die als Pazifisten auf die Straße gehen, Systemfinder sind. Das ging sicher sehr viel zu weit. Aber es hat sicher Systemfinder oder Systemgegner unter ihnen. Nicht wenige. Es sind teilweise schlicht die gleichen Leute, die gegen Corona auf die Straße gegangen sind, die angeblich gegen die Inflation auf die Straße gegangen sind und die teilweise für Russland in dem Krieg gegen die Ukraine demonstriert haben. Vielleicht nicht ganz unwichtig ist auch, dass die Unterstützung für die Friedensbewegung im Osten noch deutlich grösser ist als im Westen. Und dort hat sehr stark schon den Grund, dass man sich kulturell im Osten Russland näher fühlt, an vielen Orten, vor allem bei den älteren Leuten, Russland näher fühlt als Amerika. Amerika gilt immer noch vielen als der Erzfeind, als ein Land oder eine Macht, der gegenüber man misstrauisch muss sein. Was allerdings wiederum das Verhältnis der Ostdeutschen zu Russland ambivalent macht, ist natürlich, dass sie einerseits sich Russland kulturell noch verbunden fühlen, auf der anderen Seite natürlich auch die russische Macht fürchtet. Das ist etwas, wo vor allem was die Atomangst angeht, wo in Deutschland sicher ausgeprägter ist, sowohl was die zivile wie was die militärische Verwendung angeht, dass die Atomangst im Ostdeutschland noch ausgeprägter ist als im Westen. Und das hat viel mit Russland und Amerika zu tun.
Sarah Wagenknecht will jetzt Russland gerne ein Verhandlungsangebot machen. Wie sieht das Angebot aus?
Ja, darüber weiss man eigentlich nichts. Das ist auch recht typisch. Also, wenn man Ali Schwarzer fragt, dann sagt Ali Schwarzer, ja, ist ja klar, also die Russen müssen sich einfach zurückziehen hinter die Grenze vom 24. Februar 2022. Das heisst, die Grenze, wo Russland im ersten Krieg gegen die Ukraine gezogen hat und wo dann mit einem Waffenstillstand halbwegs festgelegt worden sind. Hinter diese Grenze müssen sich die russischen Truppen zurückziehen und dann können wir über die weitere territoriale Verfassung der Ukraine reden. Sarah Wagenknecht sagt zudem gar nichts, weil sie weiß, dass alles, was sie dort sagt, natürlich schnell gegen sie verwendet werden kann. Es ist ja so, dass die sagen, jetzt Frieden in der Ukraine, die wünschen sich etwas, von dem alle wissen, dass es jetzt nicht auf dem Gabentisch liegt. Es ist so, dass weder Russland noch die Ukraine im Moment verhandeln wollen. Beide sind der Meinung, dass sie auf dem Schlachtfeld noch Vorteile für sich herausholen könnten. Die Ukraine kämpft schlichtweg ums Überleben. Insofern bestehen im Moment nach den Ansichten der meisten Expertinnen und Experten gar keine Voraussetzungen, unter denen man könnte Verhandlungen eingehen. Und deswegen ist es auch schwierig zu sagen, ja, also was für ein Friedensangebot könnte man denn überhaupt machen, weil es weder auf der einen noch auf der anderen Seite im Moment entsprechende Angebote gibt.
Wenn du das Manifest liest, wenn du schaust, was für Leute das unterstützen, wie viel davon ist echte Friedensbemühung und wie viel ist Russland-Propaganda?
Ja, ich scheue mich immer ein bisschen jedem, der sich Frieden in der Ukraine wünscht, zu unterstellen, er mache ja ein Spiel von Putin und er betreibe Propaganda für ihn. Also viele in der alten Friedensbewegung, und da gibt es auch junge Leute, die das jetzt neu für sich entdecken, die sind wirklich entsetzt über das Schlachten, wo in der Ukraine stattfindet. Vergleichen das mit Verdun im Ersten Weltkrieg, also die schrecklichen Grabenkämpfe mit Hunderttausenden von jungen, toten Männern auf beiden Seiten, die sinnlos und für nichts sterben. Und ich glaube, da gibt's genuine Motivation, dass Leute finden, das muss man verhindern mit allen möglichen Mitteln. Es gibt auch Leute wie Ulrike Gero zum Beispiel, eine Politologin, die sagt, noch der ungerechteste Frieden ist besser als der gerechteste Krieg, aus humanitärer Sicht. Und das ist ein Argument, das ich durchaus akzeptiere. Denn das, was ich vorher gesagt habe, nicht jeder Anti-Amerikanismus. Also bei der Sarah Wagenknecht zum Beispiel gibt es relativ wenig Russland-Verklärung im engeren Sinn. Also sie findet anders als gewisse AfD-Leute den Putin nicht ein Held. Also auf der rechten Seite kennt man das, dass man findet, Putin ist einer, der der westlichen Relativierung und Heimatlosigkeit widersteht und keine Einwanderung zulässt und Krieg führt, wenn er sich im Recht fühlt und so fort. Und da gibt es einen Kult vom starken Mann. Das ist auf der Linken doch eher weniger ausgeprägt, schon gar nicht bei den linken Frauen, wie jetzt Sarah Wagenknecht. Aber gleichzeitig ist sie natürlich der Meinung, dass Europa nie kann irgendwie einigermaßen selbstständig werden und Deutschland nie kann einigermaßen souverän sein, wenn die Amerikaner immer noch ihren Fuß auf dem Land haben und immer noch für die Sicherheit garantieren, was für sie nur heisst, Deutschland immer wieder in irgendwelche Kriege versuchen reinzuziehen, wo im Grunde genommen nicht Deutschland, sondern nur einem amerikanischen Imperium dienen. Das ist so das Filmbild, das sie hat. Und auch dort würde ich sagen, natürlich fällt das zusammen mit der russischen Propaganda über die USA. Und in dem Sinn macht das Spiel von der russischen Propaganda einfacher. Aber das heisst nicht, dass die alle, vor allem wenn sie von links kommen, und bei Alice Schwarzer würde man das schon gar nicht unterstellen, dass sie Fans sind von Wladimir Putin wie ein Roger Köppel.
Was hat man uns nicht alles unterstellt? Was hat man uns nicht alles vorgeworfen? Wir seien zynisch, gewissenlos, amoralisch, Handlanger Putins, womöglich sogar von Putin bezahlt. Und daraus soll man nicht so eine dumme Debatte machen. Es nervt mich, auf welchem Niveau in Deutschland inzwischen diskutiert wird. Es ist wirklich unsäglich.
When you come, Mr. So-and-so. When you come, Mr. So-and-so.
Du hast schon ein paar Mal die Friedensbewegung der 80er Jahre erwähnt in Deutschland. Was war dort charakteristisch für diese Bewegung?
Also charakteristisch war, dass die Friedensbewegung mit dem Schlachtruf «Nie wieder Krieg» eigentlich auf die Strasse und in die Felder gegangen ist. Und das ist in Deutschland etwas Spezielles insofern, als Deutschland mit dem Trauma lebt als Nation, dass sie zweimal ohne Not Weltkrieg vom Zaun gebrochen hat, wo Deutschland wirklich Unglück nicht nur über Europa, sondern über die ganze Welt gebracht hat. Also im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg. Und der Zweite Weltkrieg hat geendet mit einer totalen militärischen, gesellschaftlichen und moralischen Katastrophe. Also, dass man nicht nur Millionen von Russen und Millionen von Franzosen und so fort umgebracht hat als deutsche Wehrmacht, sondern gleichzeitig noch versucht hat, das jüdische Volk auszurotten und 6 bis 8 Millionen von ihnen systematisch getötet hat in Konzentrationslagern, die einfach Tötungsmaschinen waren. Das hat zu so einem Bankrott geführt, von einem aggressiven Selbstbild als Nation, dass von dort weg eigentlich Deutschland nicht anders als pazifistisch hätte können verfasst sein. Also jeder Demokrat in dem Land hätte eigentlich das wichtigste Ziel hätte eigentlich in Zukunft müssen sein, wie kann Deutschland künftig in Frieden mit seinen Nachbarn zusammenleben. Das ist eigentlich der historische Hintergrund, der dann dazu geführt hat, dass man in einer bestimmten geschichtlichen Situation nachher so eine grosse Friedensbewegung können entstehen. Und die Friedensbewegung, also es hat den ersten gegeben, gegen den Vietnamkrieg in der 68er-Bewegung. Da ist weltweit hat die Linke demonstriert gegen den als ungerecht wahrgenommenen Krieg der Amerikaner, der ein Stellvertreterkrieg war, gegen die Sowjetunion in Vietnam, in einem Land, wo sie sonst überhaupt nicht gesucht haben. Aber dann, in den 80er Jahren, ist etwas anderes passiert. Dort war es so, dass im Kalten Krieg, wo ja eigentlich ausser der Ränder ein abstrakter Krieg war, hat es eine Situation gegeben, dass man sich auf einmal wieder von russischen Atomwaffen, den sogenannten Mittelstreckenraketen, die Russland, die Sowjetunion in Europa platziert hat, bedroht gefühlt hat in Westeuropa, vor allem in Deutschland. Und die Antwort von Helmut Schmidt, dem sozialdemokratischen Kanzler, darauf war, wir müssen, um die Abschreckung sicherzustellen, ähnliche amerikanische Mittelstreckenraketen in Deutschland stationieren, die sogenannten Pershing-2-Raketen. Das ist alles im Grunde genommen eine recht abstrakte Angelegenheit gewesen. Also im Unterschied zu der Situation jetzt, wo wir einen Überlebenskrieg, einen Angriffskrieg und einen Überlebenskrieg haben von der Ukraine gegen Russland an der Grenze von Europa, ist dort mal gewesen, dass man aufgerüstet hat aus einem Kalkül, wo man hätte teilen oder nicht teilen. Also hilft das der Abschreckung oder führt das eigentlich erst zum Atomkrieg? Und da hat es in Deutschland viele gegeben, vor allem auf der linken Seite, vor allem bei den Grünen. In der Grünen Partei war das eigentlich wirklich einer der Gründungsmythen von dieser Partei überhaupt, warum sie überhaupt gegeben hat, dass man gegen die Aufrüstung war. Weil man gesagt hat, das führt zu einem neuen Atomkrieg und das wollen wir nicht. Und dort hat die ganze Linke eigentlich, auch sehr grosse Teil der SPD, sind auf die Straße gegangen. Dort hat es Demos gegeben von 300'000, 500'000 Leuten, Menschenketten, die 110 Kilometer lang waren. Und das war eine grosse Volksbewegung, die sich insbesondere am Anfang gegen Helmut Schmidt gerichtet hat, den Kanzler, der am Schluss gestürzt ist über die innerparteiliche Opposition gegen seine Wiederaufrüstungspläne. Und man muss sich auch vorstellen, der Olaf Scholz, der heutige Kanzler, steht mal mit wilden Locken auf dem Kopf, hat er demonstriert gegen den Helmut Schmidt. Also er hat zu denen gehört, die gefunden hat, die Gefahr ist viel zu gross, wir dürfen da nicht aufrüsten. Und insofern, aus dieser Herleitung sieht man auch ein bisschen, dass es einige Gemeinsamkeiten gibt. Auch dort mal hat man gegen Amerika demonstriert in Deutschland, weil man den amerikanischen Einfluss als kriegstreibend angeschaut hat. Und man hat nicht gegen Russland, gegen die Sowjetunion demonstriert. Also man hat nicht Forderungen an die Sowjetunion gestellt, sondern Forderungen an den deutschen Kanzler und an die USA gestellt. Also ich glaube, der grösste Unterschied zu so etwas wie einer Friedensbewegung, wo man vielleicht einmal davon reden könnte, wenn der Krieg noch sehr lange dauert. Ich glaube, wir sehen erst so die ersten Entstehungserscheinungen davon. Ich glaube, der grösste Unterschied dazu ist, dass in einem Kriegsfall wie dem, wo wir jetzt haben, dass Russland auf brutale Art und Weise ein grosses Nachbarland einfach überfällt und wo Schuld- und Opferrollen so klar verteilt sind, es jede Friedensbewegung schwer hat. Also in Deutschland heisst es schon, es gibt gar keine Friedensbewegung mehr, wenn selbst die Grünen ja für Waffenlieferungen sind. Und es gibt auch Leute, die den Pazifismus von links her gezielt spöttisch zu einem Objekt vom Spott gemacht haben, also wo von Lumpenpazifismus redet. Und Pazifismus ist, würde ich sagen, in den ersten Monaten vom Krieg praktisch zu einem Schimpfwort geworden, auch in Deutschland. Und das war für viele ältere Deutsche ein Schock gewesen. Und ich glaube, das ist dort mal in den 80er Jahren nicht der Fall gewesen. Da hat man das Gefühl gehabt, man sei sozusagen die Speerspitze von der gesellschaftlichen Entwicklung, wenn man gegen Aufrüstung sei und für Abrüstung. Und heute ist es eher so, dass man auch links Zweifel hat, ob man wirklich pazifistisch kann mit dieser Bedrohung von Russland umgehen oder ob man nicht einfach wirklich in der Lage ist, wie 1939, dass Putin sein Russland so ein Aggressor ist, dass man sich einfach gegen ihn muss wehren.
Der grösste Unterschied ist, glaube ich, dass in den 80er Jahren dass es ein kalter Krieg war und dass man jetzt eben ein heißer Krieg ist, wahrscheinlich, oder? Ist das der Grund, warum auch die Grünen jetzt neu eben ganz eine andere Haltung gegenüber der Friedensbewegung haben, gegenüber dem Pazifismus?
Ja, also man kann es ja noch anders sagen, oder? Also die Linke hat sich in den 80er Jahren ihren Pazifismus gut können leisten, weil der amerikanische Schutzschirm ganz selbstverständlich über Deutschland gelegen ist. Das ist heute natürlich eine andere Geschichte. Insofern, also der amerikanische Schutzschirm liegt immer noch über Deutschland. Und ohne die Amerikaner könnten sich die Europäer auch jetzt nicht gegen Russland verteidigen. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass eine Partei wie die Grünen jetzt Verantwortung hat dafür, wie sich Deutschland verhält in dieser Kriegssituation. Und da ist jetzt doch genug Zeit vergangen, seit der Gründungszeit der Grünen und auch seit deren unbeschwerten Friedensbewegungszeit im Kalten Krieg, wo die Grünen gemerkt haben, ja, wenn wir Verantwortung tragen, dann müssen wir uns aber überlegen, doch in dieser Situation, auf welcher Seite dass wir stehen. Und ich glaube, die Grünen, genauso wie die Liberalen und auch wie die SPD, haben eingesehen, dass Deutschland nicht kann, ein neutrales Land sein kann, wie die Schweiz, oder ein Land, wo zwar nicht neutral ist, aber sich neutral gebärdet, sondern dass Deutschland als grösstes und mächtigstes Land in Europa muss klar Stellung beziehen, Position beziehen. Und das heisst in dem Fall, Waffen in die Ukraine liefern. Das ist ein Tabu, das Olaf Scholz mit dem gebrochen hat. Waffen in die Ukraine liefern, damit die Ukraine überhaupt sich verteidigen kann und überhaupt überleben kann. Und das war ein nicht ganz kleiner Schritt für die Grünen. Das muss man sagen. Also, wo der Robert Habeck im Jahr der Bundestagswahl, die Bundestagswahl war im Herbst, seine Reise in die Ukraine war im Sommer, und dann war er vor Ort und hat gesagt, eigentlich müssten wir der Ukraine jetzt Waffen liefern. Und dann hat es ein riesen Theater gegeben in der Partei. Und dann Annalena Baerbock hat ihn zurückgepfiffen. Und er hat alle seine Worte müssen abschlucken danach und so. Aber er hat auch schon da gewusst, dass wenn es wieder zu einem Konflikt kommt, dann wird das müssen passieren. Und ich glaube, für die Grünen war es dann nicht mehr so ein grosser Schritt gewesen, auch weil der Joschka Fischer Ende der 1990er Jahre natürlich im Kosovo-Krieg bereits das erste Mal eigentlich die Grünen zu einer Kriegspartei gemacht hat, wo er gesagt hat, zusammen mit den Sozialdemokraten, wir können zuschauen, wie die Kosovo-Albaner von den Serben abgeschlachtet werden, sondern wir sind aus humanitären Gründen genötigt, einzugreifen in dem Land, auch mit militärischen Mitteln und die Intervention zu unterstützen. Das war bei den Grünen extrem umstritten gewesen. Es hat Saalschlachten gegeben, fast drum um den Entscheid. Und wäre nicht einer wie Joschka Fischer dort gestanden, dann wäre es vielleicht auch nicht dazu gekommen. Aber im Vergleich dazu sind die jetzigen Entscheide bei den Grünen sehr viel leichter gefallen.
Kann man denn sagen, dass sich von links eine Art bewaffneten Pazifismus entwickelt? Gibt es das überhaupt?
Ja, also seit dem Jugoslawienkrieg besteht eigentlich auch links ein gewisser Konsens darüber, dass man in gewissen Situationen zu Interventionen eigentlich nicht aufgefordert, sondern genötigt wird. Also wenn in der Nachbarschaft ein Land ein anderes überfällt und man hat die Möglichkeit, dem Einhalt zu gebieten mit militärischen Mitteln, dann sollte man das machen. Und das ist im Völkerrecht auch eigentlich eine neue Doktrin war jetzt nach den 90er Jahren. Dann. Man hat einfach nicht so viele Beispiele gesehen, wo das nötig gewesen wäre. Und der Fall zwischen Russland und der Ukraine ist ja auch nochmal ein anderer. Also, es ist ja nicht so, dass Deutschland eigene Truppen in die Ukraine schicken würde oder irgendein anderes NATO-Land das würde machen, sondern wir unterstützen nur die Ukraine bei ihrem Überlebenskampf. Und insofern ist das auch nochmal ein anderer Schritt als die direkte Intervention im Kosovo-Krieg.
Dominik, ich würde gerne zum Schluss noch kurz in die Schweiz schauen. Da kommt man von einem anderen Punkt her, von der Neutralität. Aber kann man trotzdem sagen, es gibt ähnliche Entwicklungen bei der Friedensbewegung, wie du in Deutschland siehst?
Ja, ich sehe vor allem Unterschied. Also ich glaube, das Potenzial für eine Friedensbewegung ist in der Schweiz einfach sehr viel kleiner grundsätzlich, weil die Schweiz ähnlich vielleicht wie Frankreich und Großbritannien lustigerweise sozusagen eine kontinuierliche Geschichte von Wehrhaftigkeit hat. Also die Schweiz anders als Kleinstaat und neutrales Land, aber trotzdem in den letzten 100 Jahren nicht in einem Krieg gewesen, nicht von einem Krieg getroffen worden, fast nicht von dem Krieg betroffen gewesen. In Großbritannien und Frankreich natürlich ganz anders, von Krieg betroffen gewesen, in Krieg sich gewehrt, aber deswegen gibt es sozusagen eine Kontinuität von der Wehrhaftigkeit in diesen drei Ländern, die ich jetzt der Einfachheit halber deswegen mal miteinander vergleichen würde. Das gibt es in Deutschland nicht. Also Wehrhaftigkeit ist in Deutschland nicht mehr etwas, wo man aus der deutschen Geschichte so einfach begründen kann. Und insofern ist die Friedensbegeisterung in Deutschland, ich finde zu Recht, in den letzten Jahrzehnten viel grösser gewesen, als sie in der Schweiz war und auch viel nötiger gewesen, vielleicht als sie gesellschaftlich gesehen, als sie in der Schweiz war. Wo ich Parallelen sehe in der Schweiz, ist natürlich in dieser Verschränkung von Milieus. Dass es Sozialisten gibt, Trotzkisten gibt, die finden, der Krieg darf nicht sein und man muss alles tun, damit er aufhört. Und man will nicht, dass die Rüstungsfirmen am Schluss dick und fett werden ab dem Krieg und die Amerikaner ihre Weltherrschaft wieder zementieren und so fort. Und auf der rechten Seite natürlich eine gewisse Bewunderung für das despotische Russland, wo auch ein bisschen neu ist, aber wo natürlich mit dem Antikapitalismus und mit dem Anti-Amerikanismus oft zusammengeht, nicht immer, aber oft zusammengeht. Und man hat ja die Verschränkung von diesen Milieus teilweise gesehen in der Anti-Corona-Bewegung. Also, wo man in Deutschland ja von den Querdenkern geredet hat, nicht nur, weil die quer in der Landschaft gestanden sind zum allgemeinen Diskurs, sondern auch, weil es auch querfreundliche Elemente hat. Und ich glaube, solche Milieuverschiebungen und Polarisierungen, die nicht nach dem Muster links und rechts verlaufen, sieht man jetzt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg auch in der Schweiz.
Was mir auch daran zeigt, dass sich ein Verein wie Massvoll jetzt auch an Friedensdemonstrationen engagiert, offensichtlich. Ganz zum Schluss und allgemein gefragt, was glaubst du, Dominik, was wird der Krieg für einen Einfluss haben auf die Friedensbewegungen in Deutschland jetzt nochmal zum Abschluss?
Ja, im Moment bin ich noch nicht überzeugt, ob es überhaupt eine Friedensbewegung gibt, selbst in einem Land wie Deutschland. Also man muss doch sagen, dass die Briefe und die Demos und so, das ist alles noch relativ klein. Wenn man die Umfragen anschaut, gibt es einen grossen Teil von der Bevölkerung, der Angst hat vor einer Eskalation vom Krieg. Es gibt auch viele in Deutschland, die Angst haben vor einem Atomkrieg. Aber das heisst noch nicht, dass die Leute jetzt deswegen auch schon auf die Straße gehen. Das heisst auch nicht, dass die Leute finden, man soll die Ukraine nicht mehr unterstützen. Es bedeutet vorerst nur mal, dass da eine Sorge da ist. Und auch ein Auftrag an Politikerinnen und Politiker, vorsichtig vorzugehen in dieser schwierigen Lage. Wenn die Situation so bleibt, wie sie jetzt ist, dann glaube ich, dass es den Pazifismus immer noch relativ schwer wird haben. Weil das, was man aus der Ukraine hört, was berichtet wird, was man täglich sehen im Fernsehen, man muss schon ein hartes Herz haben, wenn man sich nicht wünscht, dass die Ukraine sich behaupten kann in diesem Konflikt, wenn die Ukrainer das selber wollen. Und insofern ist es schwierig zu argumentieren, ja, die müssen jetzt einfach Frieden machen. Also, oder man muss sie zur Kapitulation drängen, damit sie überhaupt überleben und so fort. Das ist eine Position, die nicht wahnsinnig attraktiv ist, jetzt für wahnsinnig viele Leute, muss man sagen. Und insofern auch der absolute Pazifismus ist nicht wahnsinnig attraktiv im Moment. Aber das kann sich natürlich ändern. Also das kann sich ändern, glaube ich, wenn der Krieg sich sehr lang ohne grosse Veränderungen auf dem Terrain, aber mit einem gleichbleibend hohen Blutzoll fortsetzt. Also wenn das noch ein Jahr dauert, zwei Jahre dauert, drei Jahre dauert, dann wären wir irgendwann schon anders darüber reden, glaube ich. Und dann wären auch in anderen Hauptstädten wie in Washington Diskussionen anders geführt werden, glaube ich. Und was auch passieren kann, und ich glaube, das wird der Punkt sein, wo der Wladimir Putin irgendwann wird als Hebel verwenden. Irgendwann wird er einen Friedensvorschlag machen, der für die Ukraine nicht annehmbar ist. Wo dann aber aufgrund von der Situation, dass jetzt Russland ein Friedensangebot macht, wird eine enorme Bewegung auslösen in den friedensbewegten Kreisen in Europa und insbesondere in Deutschland. Also ich glaube, wenn der Putin mit so etwas kommt, also mit so einem Vorschlag, dann zielt er in erster Linie auf Deutschland, weil er genau weiß, dass nie eine Sehnsucht grösser ist nach einem schnellen Frieden und sogar noch so lügnerisch wie in Deutschland. Und ich glaube schon, das kann ja dann auch Wochen, Monate dauern, da könnte schon eine Friedensbewegung entstehen, wo aus einer Mischung von Erschöpfung über den Krieg und Sehnsucht nach wieder friedlichem Europa und nach irgendwie Koexistenz mit Russland könnte dazu führen, dass Hunderttausende von Leuten auf die Straße gehen und den Frieden einklagen.
Europa hatte zweimal Krieg, der dritte wird der letzte sein. Gib bloß nicht auf, gib nicht klein bei.
Danke, Dominik.
Ist gern geschehen.
Das war sie, unsere aktuelle Folge zur Friedensbewegung in Deutschland und zu der in der Schweiz.
Feuer, Vorsicht an dem Feuer, die Atomkatastrophe wird geplant. Geht auf die Straße und schreit alle Feuer, Feuer, unsere Erde wird verbrannt.
Ich habe geschwätzt mit Dominik Eigenmann, im Deutschland-Korrespondent vom Tagesanzeiger. Wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.
Denn wir brennen alle sonst zu Staub. Fort mit den großen Generälen, sie sind für den Schrei der Menschen taub.
Fort mit den großen!